BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von BTO Refresh. Ich freue mich sehr, dass Sie auch am heutigen Mittwoch wieder mit dabei sind. In dieser Woche fasse ich mich ganz kurz. Ich möchte gerne ein Gespräch in Erinnerung rufen, welches ich geführt habe mit einem Wirtschaftsweisen zum Zeitpunkt, wo er noch nicht Wirtschaftsweiser war. Ich persönlich denke, mit der Berufung von Gabriel Felbermayr in den Sachverständigenrat der Bundesregierung ist Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reich ein großer Coup gelungen. Professor Felbermayr hat einen sehr klaren Blick auf die Lage der deutschen Wirtschaft, ist aber zugleich auch ein Experte für Handelsfragen. Und wie wir nicht erst seit Donald Trump wissen, spielt Handel, Handelsstrategien, die Frage, wie man sich als Nation im neuen geopolitischen, geostrategischen Umfeld positioniert, eine herausragende Rolle für die kommenden Jahre. Deshalb freue ich mich, dass Gabriel Felbermayr im Sachverständigenrat sitzt und ich freue mich, dass er mit mir vor einigen Monaten gesprochen hat. Und genau dieses Gespräch rufen wir heute in Erinnerung. Ich finde es hochspannend, hochrelevant. Ich hoffe, Sie auch. Fangen wir also an.
Bei BTO ist der Blick unter die Oberfläche nicht nur Branding, er ist schon immer Teil unserer DNA. Dabei ist entscheidend, Informationen und Zusammenhänge jenseits des Offensichtlichen zu erkennen und sie in den aktuellen wirtschafts- und finanzpolitischen Kontext einzuordnen. In einer Zeit, in der Märkte, Technologien und geopolitische Entwicklungen immer komplexer werden, reichen reine Analysen nicht aus. Führungskräfte brauchen Klarheit, Orientierung und Strategien, die nicht nur auf dem Papier überzeugen, sondern vor allem in der Praxis funktionieren. Genau hier setzt unser heutiger Sponsorpartner EY Parthenon an. Als Strategie- und Transaktionsberatung von EY unterstützt EY Parthenon Unternehmen dabei, Veränderungen besser zu verstehen, in unsicherem Umfeld Chancen zu erkennen und entschlossen zu handeln. EY Parthenon verbindet dabei tiefes Branchenwissen, innovative KI-gestützte Technologie, analytisches Denken und eine Investorenperspektive. Durch die Kombination von Transformation, Strategie, Transaktionen und Corporate Finance liefert EY Parthenon mit weltweit mehr als 25.000 Mitarbeitenden nicht nur echten Mehrwert, sondern denkt strategische Beratung neu. So hilft EY Parthenon Unternehmen auch in Zeiten zunehmender Disruptionen, ihre Zukunft mit Zuversicht zu gestalten. Nehmen Sie Kontakt auf und erfahren Sie mehr unter ey.com/parthenon.
Gestern war es soweit. Das EU-Parlament hat einem bitteren Deal zugestimmt, den sogenannten Turnberry Deal. Wir erinnern uns, Ursula von der Leyen hat damals mit Donald Trump in einem Golfclub zäh verhandelt, um das Schlimmste für uns abzuwenden. Noch höhere Zölle. Und nun gilt Folgendes. 15% US-Zoll auf den meisten EU-Produkten, während umgekehrt die Zölle für Industriegüter aus den USA komplett entfallen. Das ist sicherlich kein großartiger Deal aus europäischer Sicht, aber allemal besser als die Alternative. Das führt mich zu meinem heutigen Thema. Direkt nach der Ankündigung Donald Trumps, damals an seinem sogenannten Liberation Day, Zölle einzuführen, habe ich mit einem der führenden Handelsexperten weltweit gesprochen für diesen Podcast, mit Gabriel Felbermayr. Er hat damals klar dargelegt, warum es vernünftiger ist, aus europäischer Sicht auf Zölle zu verzichten und eher auf Freihandel zu setzen, statt mit Gegenzöllen zu antworten. In gewisser Hinsicht könnte man sagen, die EU ist Gabriel Felbermayrs Vorstellungen gefolgt. Kein guter Deal, aber besser als die Alternative. Genau deshalb dachte ich mir, es lohnt gerade heute das Gespräch mit Gabriel Felbermayr, der zudem seit kurzem auch Mitglied des Sachverständigenrats zur Begutachtung der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland ist, in Erinnerung zu rufen. Und genau das machen wir jetzt. Bevor wir zu meinem Gespräch mit Gabriel Felbermayr kommen, noch kurz diese Erinnerung für alle Hörer und Hörer von BTO, die noch kein Handelsblatt-Abonnement haben. Wer im Prinzip einordnen möchte, auch was im globalen Handel passiert, der sollte das Handelsblatt einmal testen. Es gibt die Möglichkeit, für 4 Wochen lang das Handelsblatt für nur 1 Euro zu lesen, um sich selbst einen Eindruck zu machen. Mehr Informationen finden Sie unter handelsblatt.com/mehrperspektiven und wie immer auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Professor Gabriel Felbermayr, welches wir kurz nach der Ankündigung der Zölle von Donald Trump im vergangenen Jahr geführt haben.
Professor Gabriel Felbermeier ist seit dem 1. Oktober 2021 Direktor des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung in Wien und Universitätsprofessor an der Wirtschaftsuniversität Wien. Er ist 1976 in Steyr in Oberösterreich geboren, hat in Linz Volkswirtschaftslehre studiert und wurde 2004 am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz promoviert. Anschließend war er Associate Consultant bei McKinsey in Wien, habilitierte sich 2008 an der Universität Tübingen und folgte 2009 einem Ruf auf die Professur für internationale Wirtschaft an der Universität Hohenheim. Von 2010 bis 2019 leitete er das IFO-Zentrum für internationale Wirtschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Von März 2019 bis September 2021 war er Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft. Felbermeier ist Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat des Deutschen Bundeswirtschaftsministeriums sowie Gründungspräsident des Austria Supply Chain Intelligence Institute in Wien. Am 27. März wurde er vom Bundespräsidenten in den Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung berufen. Sein Buch »Der Freihandel hat fertig« gemeinsam mit Martin Bramel ist 2024 erschienen.
Sehr geehrter Professor Felbermeier, ich freue mich ausgesprochen, Sie erneut in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
Immer sehr gern, Herr Stelter.
Ja, über diese Day After kann man jetzt sagen. Also wir sprechen uns am Donnerstagmorgen. Ich glaube, wir waren beide gleichermaßen überrascht, ob der Sätze. Es sah doch eigentlich lange so aus, als wäre es noch harmlos, aber jetzt hat Donald Trump richtig zugeschlagen, oder?
Ja, das kann man sagen. Also er hat eher auf der Upper Side sozusagen überrascht. Die 20%, die wir in Europa ausgefasst haben, die sind vielleicht gar nicht einmal so die Überraschung, aber dass es doch sehr viele Länder gibt, die deutlich stärker betroffen sind, asiatische Länder, und dass es diesen 10% Mindestzoll gibt auf alles sozusagen, das ist dann doch mehr, ja.
Mehr schon, aber die Frage ist, was bedeutet das eigentlich für die Weltwirtschaft? Ich meine, bedeutet das jetzt, dass wir wie in den 30er Jahren in eine schwere Krise stürzen können? Oder ist es eigentlich nicht mehr so wichtig, was die Amerikaner machen, weil der Anteil der Amerikaner in der Weltwirtschaft zwar hoch ist, aber nicht mehr so dominant?
Ja, es ist so, dass natürlich dieser Zollhammer ein gewaltiges Ausmaß hat. Also Kollegen vom Peterson Institute in Washington sprechen davon, dass das die größte Erhöhung Durchschnittszoll ist in den letzten 100 Jahren. Ja, also das ist schon gewaltig. Jetzt natürlich ist die USA nicht mehr so zentral für die Weltwirtschaft, wie das vielleicht in den 70er, 80er Jahren gewesen wäre. Aber in der Zwischenkriegszeit war die USA ja auch nicht der Anker. Ja, also das war wichtig, aber die Zentralität, weil der Handel insgesamt ja nicht so ausgeprägt, die Verflechtung der Wertschöpfungsketten nicht so ausgeprägt. Dieser amerikanischen Zollpolitik, der wohnt schon ein gewaltiges Risiko inne. Nicht? Es kommt jetzt sehr, sehr, sehr darauf an, wie die anderen Länder reagieren. Richtung Amerika reagieren, aber auch untereinander. Denn jetzt natürlich, die Europäer sehen Zölle gegenüber den USA, die Chinesen, viele Japaner sehen noch höhere Zölle gegenüber den USA. Und das führt vermutlich schon dazu, dass in Europa die Importe aus diesen noch stärker belasteten Ländern zunehmen. Was machen wir jetzt? Erhöhen wir da die Zölle jetzt gegenüber Taiwan, Vietnam, Bangladesch, Kambodscha, China, Japan? Nicht? Also die Frage ist, entsteht sozusagen aus diesem amerikanischen Anstoß auch ein Zollkrieg zwischen Ländern, die bis jetzt sozusagen eigentlich gar nicht aktiv involviert sind. Und das war ja auch ein Thema in der Zwischenkriegszeit. Also ist diese Spirale eine, die nicht nur zwischen USA und den anderen Ländern, sondern auch überhaupt multilateral ins Laufen gerät, ist diese Spirale da oder nicht? Und dann muss es jetzt wirklich maßvoll und verantwortungsvoll zugehen, damit man vermeidet, dass die Weltwirtschaft in eine größere Krise rutscht.
Es ist ein interessanter Punkt. Ich habe eine Studie gesehen, da wurde gezeigt, wie viele Jahre dauert es, bis ein Land den Verlust an Absatz in den USA durch Wachstum an anderen Märkten wettgemacht hat. Eine Studie von IMD aus Lausanne. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter und sagen natürlich, gerade China hatte jetzt schon, wir hatten das ja mal besprochen, die haben ja schon Druck auf Europa ausgebaut und wir haben ja schon das Thema der Strafzölle. Sehen Sie das Risiko, dass quasi sozusagen der Druck, der Exportdruck, gerade bei China ist relevant, Richtung Europa entsprechend zunimmt? Und da müssten wir wahrscheinlich reagieren, oder?
Genau, das ist das große Thema, dass die USA, die zwar weniger wichtig sind, als sie vielleicht noch vor 20, 30 Jahren waren, dass der Handelskonflikt dort nicht isoliert bleibt, sondern dass jetzt eben zwischen China und Europa die Dinge sich verschärfen, weil sich Europa schützen muss gegen massive Exportschübe aus China, das ist eine große Sorge. Und wenn die Sorge sich realisiert, dann sind diese Rechnungen des IMD nicht ausreichend. Weil dann, ja, mag schon sein, dass man den Handel mit den USA ausgleichen kann, aber was man nicht ausgleichen kann, ist, wenn die ganze Welt in eine protektionistische Spirale hineingerät. Und das ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen. Da braucht es jetzt sowas wie sozusagen Schulterschluss der G19. Also all die Länder, die von den USA angegriffen werden, handelspolitisch gestern, die müssen sich auch sozusagen in einer Koalition versammeln und ausschließen, dass sie diesen Handelskrieg erst auch in ihre eigenen Reihen hineintragen lassen. Wenn das passiert, dann hätten wir nicht nur bilateral mit den USA diese massiven Störungen im internationalen Geschäft, sondern multilateral. Und das wäre ungleich schädlicher noch für das Wachstum in der Welt.
Es gibt ja dahingehend Hoffnung. Ich habe gesehen, Japan, Südkorea und China haben sich schon mal getroffen gehabt, um sich abzustimmen, was ja sehr erstaunlich ist, weil sind ja nicht gerade Länder, die sonst immer so freundlich miteinander umgegangen sind. Aber bevor wir jetzt noch ein bisschen spekulieren, wie wir reagieren sollten von europäischer Seite, Sie sind ja Handelsexperte. Generell, gibt es überhaupt eine Logik, Zölle zu erheben? Und dann gibt es überhaupt ein bisschen einen Grund der Logik, warum die Amerikaner jetzt sagen, wir müssen unsere Zölle erhöhen? Weil ich habe auch gesehen, dass die Amerikaner in der Tat mit das tiefste Zöllniveau hatten, auch verglichen mit Europa. Also die Frage ist, gibt es überhaupt eine ökonomische Logik? Und wenn ja, wie ist es in den USA? Hat Trump einen Punkt oder ist es völlig irrational?
Also es gibt, ich würde mal sagen, es gibt drei Argumente, die man durchaus in Stellung bringen kann. Das Argument Nummer eins ist, dass die Amerikaner aufgrund historischer Gegebenheiten sehr niedrige Importzölle hat, der Rest der Welt höhere, auch Europa höhere, wenn auch nur geringfügig im Durchschnitt. Und das aber die normale Verhandlungslogik, also ich lasse dir 3% nach, du lässt mir 3% nach, für die USA nicht mehr funktioniert, weil sie schon fast überall auf Null sind. Also wenn ich niedrige Zölle habe, was soll ich denn dann im normalen Verhandlungsspiel noch geben? Negativzölle, das wäre ja eine Importförderung, schwer vorzustellen. Deswegen eben das Errichten einer Drohkulisse, um die Handelspartner zu zwingen, ihrerseits ihre Zölle herunterzunehmen. Das ist sozusagen eine gutmütige Interpretation dessen, was wir sehen und auch ein Quell der Hoffnung. Ich würde ja lieber sehen, dass zwischen Europa und USA überhaupt keine Zölle angewandt werden, egal wie das dazu kommt. Von mir aus soll der Trump drohen. Nicht, wenn wir im Schatten dieser Drohung ein Freihandelsabkommen mit den USA erreichen, würde mich das freuen. Ja, so, das ist erst. Zweite Logik, die man sagen kann, ist, ja, es könnte schon natürlich unfaires, illegitimes Verhalten der Handelspartner geben. Das ist im WTO-Recht ja durchaus auch kodifiziert. Dumpingverhalten, illegitime Subventionen, Währungsmanipulation. Da ist das internationale Handelsrecht, seitdem wir es haben, eigentlich durchaus bereit. Schutzzölle in einem bestimmten Ausmaß, die muss man dann nach Due Process sozusagen berechnen. Da kann man nicht irgendwas setzen oder würfeln, so wie das jetzt ein Stück weit hier aussieht in den USA. Aber das ist das zweite Element. Und das dritte Element, das man auch in Stellung bringen kann, hat was mit den sogenannten Optimalzöllen zu tun. Mit der Vorstellung, dass man mit dem Erheben von Zöllen das Austauschverhältnis mit dem Ausland zu seinen eigenen Gunsten beeinflussen kann. Also die Amerikaner kaufen Autos aus Deutschland. Wenn sie die mit hohen Zöllen belegen, dann werden die deutschen Autokonzerne sagen, okay, wir reduzieren unsere Listenpreise für die USA. Wir wollen ein bisschen unseren Marktanteil verteidigen. Und dann kommen die 25% Zölle auf einen niedrigeren Listenpreis. Die Preise steigen gar nicht so stark in den USA. Und der Zoll wird zum Teil in Deutschland absorbiert. Das ist eine sehr merkantilistische, sehr unilaterale Strategie. Aber
das ist aber, glaube ich, das, was Herr Trump auch betont. Ne?
Das kann man machen, genau. Und was man natürlich auch noch, sozusagen, was den Nutzen dieser Optimalzolllogik auch nochmal erhöhen kann, ist, wenn man die Zolleinnahmen, die dann fließen, nutzt, um sehr verzerrende andere Steuern im Inland abzubauen. Nicht? Also in Deutschland würde man sagen, am verzerrendsten sind unsere sehr hohen Steuern und Abgaben auf den Faktor Arbeit. Das ist nicht klar, sozusagen, was schädlicher ist. Ne? Also die Verzerrungen, die durch die Zölle entstehen oder die Verzerrungen durch die massive Besteuerung des Faktors Arbeit. Die USA haben gar keine so hohen Steuern. Ne? Da kommt sehr darauf an, was jetzt mit diesem Volumen von Zöllen gemacht wird. Wenn das einfach zurückverteilt wird, so lampsam, dann hat das keine Wirkung. Wenn man aber gezielt dort Steuern senkt, wo sie besonders schädlich sind in anderen Bereichen, dann könnte dieses Optimalzoll-Argument noch ein Stück stärker greifen. Also es gibt schon diese Argumente, aber gerade beim Optimalzoll wird dort eben unterstellt, dass sich die Handelspartner nicht wehren. Nicht? Und es gibt seit den 50er Jahren eine große Literatur, die fragt, können Länder Handelskriege gewinnen? Ein Handelskrieg heißt, ich greife an, aber der Handelspartner wehrt sich mit weiteren Zöllen. Das ist dann diese Spirale. Kann man eine solche Spirale gewinnen? Der Stand sozusagen der Wissenschaft ist eigentlich, selbst für ein Land mit der Größe der USA ist das ganz, ganz, ganz schwierig. Da müsste man schon Marktanteile haben in der Weltwirtschaft, die über 50% gehen oder so, damit man eine Chance hat, einen solchen Handelskrieg zu gewinnen. Also die Argumente, die genannten, die gibt's. Aber sie drehen sozusagen das Blatt vermutlich für die USA nicht.
Sie haben die WTO erwähnt. Mein Verständnis war, die WTO ist ein zahnloser Tiger, funktioniert nicht. Und da bin ich jahrelang in Schiedsverfahren und am Ende sagen die USA, ich akzeptiere das Urteil ohnehin nicht.
Genau, das ist der Status quo in der WTO. Ich wollte jetzt gar kein Loblied auf die WTO singen, sie ist de facto.
Ich will aber nur sagen, als Donald Trump könnte ich jetzt sagen, auf die WTO kann ich vergessen, weil die hilft mir eh nicht.
Ja, das ist ein Argument, das er macht, das stimmt. Also ich will gar nicht sagen, dass die WTO funktioniert. Ja, das tut sie nicht. Sie haben die Argumente ja genannt. Mein Punkt war nur, es gibt sozusagen in der Handelspolitik Argumente, die es Ländern auch durchaus erlauben, Zölle zu erheben, wenn man eben Praktiken nachweisen kann. Ob man das jetzt durchbringt bei der WTO und wie lange das dauert etc., das ist eine ganz andere Frage. Aber es gibt diese Begründungen. Wenn ich jetzt aber auf die Liste, also auf die Tafel, die Trump gezeigt hat, blicke, ja, und dann Europa 39%, sagt er, nicht? Und die Hälfte davon hängt er uns jetzt mit Zöllen um. Diese 39%, normalerweise müsste man, wenn man sozusagen die Logik des Handelsrechts verfolgen würde, müsste man Produkt für Produkt zeigen, wo sind die illegalen Subventionen der Europäer, wo wird Dumping betrieben, wo gibt es plötzliche und übermäßige Importschwemmen in den USA, nicht? Und dann kann man nach üblichen Methoden ausrechnen, was da die Gegenzölle sein müssten. 39%, die in Europa unterstellt werden, 46 in Japan, die sind irgendwie gewürfelt. Das kann keiner nachvollziehen, wie man auf diese Zahlen kommt. Also ganz offensichtlich hat man nicht nach nachweisbaren, sozusagen unfairen oder illegitimen Handelspraktiken gesucht, sondern, keine Ahnung, nicht? Man sagt Mehrwertsteuer in Europa 20% vielleicht im Durchschnitt, hopp, hinein, ja? Das ist schon mal die Hälfte, nur 39. Und dann werden irgendwelche nicht-tarifären Barrieren unterstellt. Normalerweise müsste man, wenn man sozusagen den Gepflogenheiten folgt, müsste man jetzt eine sehr, sehr detaillierte Analyse für jedes Land vorlegen und zeigen, woher diese Zahl kommt. Das wird sehr spannend, ob es überhaupt eine Analyse gibt und wie die aussieht. Ja, ist jedenfalls weit weg entfernt von dieser normalen zollpolitischen Logik, über die wir gerade gesprochen haben.
Die Geschichten mit Donald Trump sind ja, dass er sich schon seit den 70er Jahren darüber aufregt, dass auf der Fifth Avenue mit BMW, Mercedes und Porsche fahren und nicht umgekehrt in Paris und Berlin. Auf der anderen Seite natürlich schon so, die USA fahren ja nun sehr lange schon, Jahre, Jahrzehnte lange Defizite in der Leistungsbilanz. Also sie haben einen Überschuss bei Services, ein Defizit bei Waren. Im Gegenzug bauen Ausländer immer mehr Vermögensforderungen gegen die USA auf, beziehungsweise erwerben US-Vermögenswerte. Und die Nettoinvestitionsposition der USA ist ja auch drastisch verschlechtert. Vor 20, 30 Jahren waren die noch großer Nettogläubiger und heute sind eigentlich faktisch nette Schuldner gegenüber der Welt. Also sind diese dauerhaften Ungleichgewichte, also China, Japan, Deutschland, Überschüsse, USA, Australien, UK, um einige zu nennen, sind die ein Problem oder don't they matter?
Sie sind schon ein Problem. Also ich glaube, insgesamt sind große Ungleichgewichte etwas, das die Stabilität des Weltwirtschaftssystems bedrohen können. Nicht? Also wenn aus irgendwelchen Gründen auf den Kreditmärkten, auf den Kapitalmärkten Störungen auftreten und es gibt diese großen Bruttopositionen, dann kann eben der Crash viel größer werden, als wenn die Dinge etwas ausgeglichen wären. Aber aus der US-Perspektive, die Amerikaner fahren schon lange diese Defizite. Ja, sie akkumulieren sich natürlich und die sogenannte Netto-Auslandsvermögensposition der Amerikaner verschlechtert sich jedes Jahr durch diese Defizite. Aber eine Sache ist sehr interessant, die Netto-Auslandsvermögen der Amerikaner verschlechtern sich weniger stark als die Leistungsbilanzdefizite. Weil die Amerikaner, das zeigt die Forschung sehr, sehr klar, da gibt es unzählige Studien, weil die Amerikaner sich sehr, sehr günstig verschulden können, um ihre Leistungsbilanzdefizite zu finanzieren, gleichzeitig aber in der Welt Kapitalstöcke haben, ja, die gut rentieren. Nicht? Die Amerikaner haben allein in Europa Primäreinkommen generiert im Jahr 23, glaube ich, von 400 Milliarden Euro. Ja, also sie haben hochrentable Investitionen im Ausland, verschulden sich mit dem berühmten dummen deutschen Geld, ja, und das erlaubt ihnen große Leistungsbilanzdefizite zu fahren. Aber die Netto-Schuldenposition der Amerikaner, die steigt weniger stark. Ja. Das hat mit diesem Dollarprivileg zu tun. dass der Trump es aber auch anzugreifen scheint. Also er legt damit, würde ich sagen, wirklich die Axt an ein Wohlstandsquell der Amerikaner, der sich eben darin äußert, dass die Amerikaner das einzige Land der Welt wahrscheinlich sind, das sich dauerhaft Jahr für Jahr mehr Konsum leisten kann, als es produziert, also sprich Leistungsbilanzdefizite fährt, ohne dass das verheerende Konsequenzen hat auf die Zinsen oder auf die Stabilität des Finanzmarktes in den USA. Also das ist ein Privileg, das den Amerikanern erlaubt, diese Defizite zu fahren. Über die Größenordnungen kann man vielleicht ein bisschen sprechen, aber Defizite sind aktuell, die Amerikaner sind jetzt ja aktuell auch nicht historisch hoch. Nicht? Die waren schon viel höher in Prozent des BIP in der Vergangenheit. Also deswegen wäre ich da eigentlich, wir würden sehr gerne ein Euro-Privileg haben, das uns erlaubt, Konsum in Europa zu haben, den wir nicht durch eigene Produktion abdecken und das über Jahrzehnte dadurch finanzieren, dass wir die Welt mit Liquidität versorgen. Es fällt mir sehr schwer, dieses Klagelied der Amerikaner oder mancher Amerikaner, also von den Unis hört man das ja sowieso nicht, ne? Das ist dieser Steven Moran und andere, aber dieses Klagelied über die Rolle des Dollars in der Weltwirtschaft zu verstehen, jedes andere Land der Welt würde sich sozusagen alle Finger ablecken, wenn sie eine Weltwährung besäßen, wie es der Dollar ist.
Also ich möchte mal versuchen, nochmal zu übersetzen, was Sie gerade gesagt haben. Im Prinzip sagen Sie, ich erfinde jetzt mal Zahlen, die Sie nicht genannt haben, die Amerikaner haben ein Defizit von 1.000. Eigentlich müsste die Nettovermögensposition um 1.000 sich verschlechtern. Sie verschlechtert sich aber nur um 500, weil 500 die dummen Deutschen und die dummen Japaner und die dummen Chinesen den Amerikanern geschenkt haben. So, das ist im Prinzip, was passiert. Also eigentlich müssten wir ja eine Politik machen gegen unsere Überschüsse, weil wir ja gleichermaßen Geld verschenken.
Ja, genau. Also das wäre eigentlich logischer. Also wenn sich jemand aufregen sollte über dieses Dollarprivileg, dann die Europäer. Nicht? Also die Rede vom Dollarprivileg, vom exorbitanten Privileg, ist ja nicht etwas, das Amerikaner sozusagen in die Diskussion gebracht haben, sondern Europäer. Und dazu kommt noch viel mehr. Nicht? Also es ist nicht nur dieser geldwerte Vorteil, den die Amerikaner haben, durch Besitz der Weltwährung. Sie haben natürlich auch ein Drohpotenzial, ja, das kein anderes Land der Welt hat, immer noch. Und all das sind eigentlich Dinge, die dem Rest der Welt nicht gefallen. Also wenn sich jetzt die Amerikaner selbst das Dollarprivileg entziehen oder den Dollar als Weltwährung schwächen, dann freut das ganz sicherlich die Asiaten, vielleicht nicht ganz so massiv die Europäer, aber die nehmen sich sozusagen eine Quelle von Wohlstand weg, die einen Transfercharakter hat. Nicht? Die 500 Millionen, die fehlen uns.
Gut, wobei, jetzt könnten wir beide sagen, wenn ich da einhaken darf, Europa fährt einen großen Überschuss. Sie haben ja gerade eigentlich erzählt oder erklärt, dass es natürlich nur bedingt gut ist, weil wir eben nicht in dem Maße Vermögen aufbauen, weil wir was verschenken. Gleichzeitig haben wir ja in unserem letzten Gespräch intensiv gesprochen über den Reformbedarf in Europa. Man sollte auch dringend mehr in Europa investieren. Gleichzeitig, glaube ich, haben wir Konsens, auf Dauer sind die Defizite und Überschüsse selbst für ein Land wie USA wahrscheinlich irgendwann mal problematisch, weil das Vertrauen in den Dollar könnte auch so erodieren. Also hätte man doch eigentlich die Grundlage zu sagen, ja, wir wollen unseren Handel besser ausgleichen, Mr. Trump, wir müssen gemeinsam einen Weg finden, wie wir das schaffen.
Ja, nur ist das Kernproblem, sind eben nicht Zölle, nicht tarifäre Barrieren. Das zeigen die Daten einfach nicht. Ja. Also ich habe mich da sehr ausgiebig befasst rund um die erste Trump-Administration mit einem amerikanischen Kollegen. Kann man denn die bilateralen Defizite, also das Defizit der USA mit Deutschland, kann man das irgendwie erklären durch nicht beobachtete Unfairheiten zwischen USA und Amerika? Und nein, man kann nicht. Ja. Was die großen Positionen erklärt, ist schlicht und ergreifend die Tatsache, dass die Amerikaner sehr viel konsumieren und sehr viel investieren und zu wenig heimische Produktion haben. Ja, und in Europa ist es umgekehrt. Ja, also wir investieren zu wenig, wir sparen sehr viel. Diese beiden Positionen, die erklären die Imbalances auf der Welt.
Entschuldigung, diese Arbeit, die Begründung von Trump für Zölle, dass es unfairen Handelsbarrieren und Steuern und was weiß ich gebe, ist falsch.
Sie ist jedenfalls bei weitem nicht ausreichend, um zu erklären, warum die Amerikaner ein großes Defizit haben. Also das falsch ist zu viel. Wir haben ja höhere Zölle in Europa als in den USA. Wir haben wahrscheinlich auch tatsächlich höhere nicht-tarifäre Barrieren in Europa. Ja, aber die erklären von diesem enormen und lang andauernden Defiziten der Amerikaner mit fast allen Ländern der Welt, erklären sie nur minimale Teile. Ja, der Rest ist klassische Makroökonomik.
Und jetzt die Frage, wenn wir jetzt mal beide sagen, Überschussdefizit ist nicht so ein großes Problem, aber die Dimension, die wir haben, ist ein Problem, auch wenn es gerade vielleicht nicht ganz so hoch ist, wie schon mal war. Und wir sollten eigentlich in Europa mehr konsumieren und investieren und in den USA sollten das weniger machen. Was wäre denn eine Ökonomenlösung für das Thema? Also wenn jetzt die Ökonomen aus Amerika und Europa sich zusammensetzen würden und würden sagen, wir machen jetzt mal, vergesst mal Donald, wir machen das mal in einer rationalen ökonomischen Lösung, um zu einem besseren Ausgleich zu kommen. Wie sähe die denn aus?
Naja, da würde man vor allem den europäischen Binnenmarkt stärken wollen. Ne? Und auch den chinesischen übrigens. Das ist ja ziemlich ähnlich. Also man würde versuchen zu identifizieren, was sind denn die Gründe, warum in Europa nicht investiert wird. Würden wir mehr Investment haben in Europa, ich blicke jetzt gar nicht so sehr auf den Konsum, hätten wir mehr Investment, dann würde mehr europäische Ersparnis in Europa bleiben, in Europa gebunden und müsste nicht exportiert werden sozusagen. Nicht? Also das wäre der Königsweg. Wie geht das? Nicht? Also wie kriegt man mehr Investment in Europa? Ja, da müssen wir uns erinnern an unser letztes Treffen, wo wir ja eine lange Liste gemacht haben von Problemen, die in Europa und insbesondere in Deutschland das Investieren eben hemmen. Aber das wäre der Weg. Und die Welt würde profitieren davon. Nicht? Also die Amerikaner hätten wahrscheinlich kleinere Defizite, Europa kleinere Überschüsse. Und insgesamt wäre die Welt eine bessere. Wir hätten mehr Wohlstand global, wenn in Europa die Investitionen und in China ebenfalls, ja, wenn dort der Überschuss der heimischen Ersparnis über die Investitionen kleiner würde.
Klar, in China wäre es natürlich ganz klar der Konsum, nicht? Da glaube ich, da wäre es ganz, dass die Privathaushalte mehr konsumieren müssen, weil die haben ja zu viel schon auf Investitionen gesetzt, würde ich mal tippen.
Ja, wie auch immer, das, also es geht um den Überschuss der Ersparnis über die Investition und Sie haben recht, wenn die Chinesen mehr konsumieren, würde das auch sehr stark helfen. Aber es ist auch dort so, nicht? Also die Frage ist, was für Investments sind es denn? Also es muss ja nicht nur, wir denken an Beton und Immobilien oder so. Das ist ja nur ein Element von Investitionen. Man kann auch in Bildung investieren. Es gibt vieles. Die Chinesen müssten ein soziales Sicherungssystem aufbauen, nicht? Damit der Konsum steigen würde. Und das heißt ja auch, dass man den Kapitalmarkt, den chinesischen, ganz neu denken müsste. Die gibt's ja nicht. Oder in einen privaten Kapitalmarkt, wo Menschen investieren nach Lust und Laune für die Altersvorsorge, nicht? Also, deswegen ist auch das Investieren in China, aber eben nicht in Beton, sondern in Absicherung, zum Beispiel gegen das Risiko, zu alt zu werden. Es wären vor allem wahrscheinlich Reformen in Europa und in China, nicht? Weniger in den USA. Die USA haben ja sozusagen eine hohe Attraktivität als Investitionsstandort. Ja, auch jetzt. Ja, wir sehen das ja sehr deutlich auch. Europa versucht, amerikanische Wissenschaftler anzulocken. Schwierig.
Bei der Steuer- und Abgabenlast, ich meine, wer soll da freiwillig kommen?
Exakt, so ist es, so ist es. Und dann reden wir, das sind auch Investitionen, nicht? Das sind eben Investitionen in das Humankapital. Die Amerikaner, kann man sagen, machen an dieser Stelle eigentlich vieles richtig, die Europäer und die Chinesen vieles falsch. Man müsste, wenn man die Ungleichgewichte auf der Welt absenken will, müsste man wahrscheinlich vor allem in Europa und in China an wirklich fundamentale Strukturreformen denken.
Und müssten die Amerikaner nicht ein bisschen weniger konsumieren, also weniger Staatsdefizit auch fahren? Das wäre ja auch die richtige Logik, oder?
Ja, schon. Aber das ist sozusagen, warum sollten sie das tun? Nicht? Also die Amerikaner haben das Dollarprivileg. Und die Frage ist, was kann ich mir über dieses Dollarprivileg an Defizit leisten? Vielleicht sind die 3% Leistungsbilanzdefizit im BIP, ist vielleicht die Belohnung für die Versorgung der Welt mit Liquidität. Und natürlich, wenn das so ist, nicht, dann bleiben Leistungsbilanzdefizite der USA bestehen. Sie würden kleiner, wenn Europa und China die Hausaufgaben machen. Aber solange der Dollar Leitwährung ist, werden die Amerikaner ein Leistungsbilanzdefizit haben müssen. Das sehen wir sogar jetzt. Ne? Also was ist denn passiert gestern, als die Zölle angekündigt wurden? Die langfristigen Zinsen, die 10-Jahres-Zinsen auf US-Staatsschulden, die sind gesunken. Ja, das muss ich mal vorstellen. Warum? Weil die USA, die zwar die Quelle der Unsicherheit aktuell darstellen, immer noch der Safe Haven sind. Ja, das ist ja irre eigentlich, nicht? Ich glaube, das wissen sehr viele im US-Finanzsystem sehr gut. Ja, man schürt Unsicherheit und durch diese schürende Unsicherheit macht man den eigenen Finanzmarkt sogar noch attraktiver.
Viele schauen beim Trading zuerst auf die Strategie. Dabei wird oft vergessen, dass auch die Ausführung selbst einen Unterschied machen kann. Also, wie schnell wird ein Trade ausgeführt, wie eng sind die Spreads und wie direkt ist eigentlich der Marktzugang? Genau an dem Punkt setzt TradeGate Direct an. Die App richtet sich an aktive und erfahrene Trader, die bewusst handeln und mehr Kontrolle über ihre Orders haben möchten. Gehandelt wird direkt über die TradeGate BSX ohne externe Intermediäre zwischen Order und Börse. Gerade bei häufigerem Trading spielen Themen wie Liquidität, Spreads oder Slippage eine größere Rolle, als viele denken. Deshalb setzt TradeGate Direct auf transparente Ausführung, professionelle Ordertypen und tiefe Performance-Reportings, mit denen sich das eigene Trading detaillierter auswerten lässt. TradeGate Direct wurde bereits zweimal in Folge von Stiftung Warentest als Kostensieger ausgezeichnet. Dazu kommen lange Handelszeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr und dauerhaft kostenfreies Trading. Marktübliche Spreads können natürlich anfallen. Hinter der Trading-App steht die Berliner TradeGate AG, ein Unternehmen mit über 30 Jahren Erfahrung im Finanzmarktbereich. Wenn Sie sich das anschauen möchten, unter tradegate.direct finden Sie alle Informationen zur App und den Funktionen. Den Link gibt's in den Shownotes.
Wenn wir jetzt, also wir reden jetzt Donnerstagmorgen und die EU und die Frau von der Leyen hat ja schon gesagt, sich die Brust geschlagen, gemeint, wir sind vorbereitet und wir werden jetzt irgendwelche, wir werden Soja besteuern und was weiß ich. Jetzt sind Sie ja Fachmann, also Sie reisen, Frau von der Leyen hört unseren Podcast, unser Gespräch und sagt, okay, ich habe es verstanden. Einfach nur so gegenzuheben, könnte in ein echtes Desaster führen. Wir müssen uns kooperativ verhalten mit den anderen Ländern, auch mit China, damit wir uns nicht gegenseitig die Probleme verschärfen. Aber was würden Sie ihr denn sagen, welchen Rat sollten wir der Politik geben bezüglich der Reaktion und bezüglich Verhandlungen mit den USA?
Also wir sind jetzt sozusagen in einer spieltheoretischen Hölle angelangt, ein Stück weit, nicht? Wo man das, was man im Vorfeld angedroht hat, auch umsetzen muss. Sonst ist die Glaubwürdigkeit futsch. Nicht? Also jetzt zu sagen, wir haben zwar dies und jenes angedroht, aber jetzt verzichten wir drauf, das wäre ganz schlecht. Weil man dann in den weiteren Spielphasen gibt man alle Karten aus der Hand. Drum muss die EU jetzt reagieren. Sie sollte das aber maßvoll tun. Und sie sollte das in Konzert mit den anderen vielen angegriffenen Ländern tun. Das ist ganz zentral. Damit nicht sozusagen Ansteckungseffekte passieren. Und sie muss noch was Zweites tun. Also mit der einen Hand spielt sie Altes Testament, Zahn für Zahn, mit der anderen Hand spielt sie Neues Testament und sagt, lass uns doch friedlich sein. Dort müsste jetzt die EU auch ein Angebot haben. Und da bin ich mir nicht so sicher, ob wir das haben. Wir haben vielleicht mit dem Antizwangsinstrument und anderen Innovationen Waffen geschaffen, nicht um zu vergelten, haben wir aber auch sozusagen in der Schublade Pläne, wie wir mit den USA ein Handelsabkommen schreiben. Haben wir das? Wie gehen wir mit den Hühnern um? Ne? Poultry. Trump hat gesagt, ihr nehmt unsere Hühner nicht. Ja, Chlorhuhn-Geschichte kennen wir noch alle. Haben wir da einen Plan? Denn ein Deal mit den USA erfordert mit Sicherheit auch, dass man etwas anbietet im Bereich Landwirtschaft. Darüber hat noch keiner gesprochen. Nicht? Und das ist, glaube ich, jetzt ein echtes Problem. Weil wenn wir nur sozusagen die eine Hand, die alttestamentarische Hand haben, aber nicht die neue testamentarische, dann fürchte ich, dass wir uns am Ende in einem Gleichgewicht wiederfinden, in dem wir alle ärmer sind. USA auch, aber eben das wachstumsschwache Europa wäre dadurch besonders beschädigt. Und deswegen, es muss dieses Angebot eines Deals geben und der Deal muss aber innenpolitisch plausibel sein. Nicht, also jetzt sonst fährt jetzt Frau von der Leyen nach Washington und sagt, wir hätten gerne einen Deal. Wir verzichten jetzt auf die 10% Autozölle. Ja, sagt der Trump, okay, das ist Item Number One auf meiner Liste. Was ist denn mit den anderen 100 Dingen? Viele davon sind im Bereich Lebensmittel, Landwirtschaft, Digitalwirtschaft, Regulierung. Nicht? Was haben wir in Europa, dass wir sozusagen für ein Versöhnungstreffen mit Trump mitnehmen können? Da brauchst du trotzdem diese Kulisse mit Gegenzöllen, aber man braucht vor allem ein plausibles Angebot. Und da sehe ich noch nicht recht, wo das ist.
Wenn ich Ihnen dazu höre, wenn die Punkte, die Sie so aufzählen, für so ein plausibles Angebot, da habe ich mir immer gedacht, so tick, 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 das würde uns auch allen helfen, mehr im Inland zu konsumieren und zu investieren. Wäre so eine Agenda nicht auch gleichzeitig voll von Punkten, die zu mehr Wachstum in Europa führen?
Ja, natürlich, natürlich. Also warum sind Handelsabkommen so unbeliebt in Europa? Weil sie per Konstruktion natürlich Liberalisierungsinstrumente sind. Nicht? Also wenn man jetzt Bürokratie abbauen will, mit Handelsabkommen macht man das. Wenn man mehr Wettbewerb haben will, mit Handelsabkommen kriegt man das. Wenn man mehr Diversifizierung haben will, mit Handelsabkommen kriegt man das. Wir als Ökonomen wissen, das wäre gut für Europa. Andere wissen aber, dass genau diese, das, was gut ist, eigentlich auch Zumutungen bedeutet. Na, weil Wettbewerb liebt nicht jeder. Ökonomen mögen ihn. Aber die damit davon betroffen sind, mögen ihn nicht. Nicht? Die Landwirte sind sehr froh, wenn amerikanische Hühner in Amerika bleiben, für ihre eng definierten ökonomischen Interessen. Aber ja, sicher, eine liberale handelspolitische Agenda mit der größten Volkswirtschaft der Welt wäre für uns insgesamt ein belebendes Element, ja, für die Volkswirtschaft insgesamt. Mit Schäden in den Bereichen, die gegenüber den USA nicht so wettbewerbsfähig sind. Ja. Das ist das alte Dilemma.
Wollen wir nicht so weit gehen und wollen sagen, danke Donald Trump, dass du uns aufrüttelst. Aber wenn ich Ihnen so zuhöre, könnte ich sagen, es liegt eine Chance vor uns. Wir könnten sagen, Herr Trump kritisiert die Ungleichgewichte. Wir haben klargemacht, ist er doof, was er kritisiert, weil die Amerikaner ein Privileg ausschöpfen. Zum Teil hat er einen Punkt. Gleichzeitig sollten wir im Eigeninteresse Überschüsse reduzieren und da würde er uns quasi zur Reform zwingen, die uns zum eigenen Glück verhelfen.
Ja, das natürlich wäre sehr viel schöner. Man würde sozusagen die Sinnhaftigkeit einer Reformagenda in Europa auch erkennen, ohne dass man vorher mit Zöllen gequält wird. Ja. Aber ja, wenn man eine optimistische Perspektive haben möchte, das wäre eine.
Jetzt könnte man natürlich hier aufhören und sagen, optimistischer Ende mal vom Gespräch. Aber ich möchte noch mal fragen, was ist denn Ihr persönliches Szenario? Was glauben Sie, wie es weitergeht?
Also ich glaube immer noch daran, dass in den USA die wirtschaftlichen Interessen stark sind. Und dass diese hohe Zollmauer, die da jetzt errichtet wird, dass die für die USA kaum durchhaltbar ist. Denn das treibt die Preise in die Höhe, das sorgt nachhaltig für höhere Zinsen. Das wird sich in Walmart und im Home Depot etc. wird sich das zeigen. Man wird auch merken, es gibt viele Bereiche, wo die USA auf Importe angewiesen sind, wo man vielleicht gar keine eigene Produktion in den USA will. Ich habe vorher von Textilfabrikation gesprochen. Will man wirklich wieder die Produktion von billigem Schuhwerk in den USA haben? Will man das wirklich? Ja, und wenn man es eh nicht will, wieso belastet man dann die Schuhe aus Kambodscha und Bangladesch mit 30-40% Zöllen? Ja, was soll das? Nicht? Also ich denke, dass diese Mauer, die da jetzt errichtet wurde, sehr schnell bröckeln wird, weil es nicht im Interesse Amerikas ist und damit auch nicht im Interesse des Trump, der gerne beliebt sein möchte. Ich meine, dass es auch die Chance gibt, in der Tat mit den Amerikanern jetzt in unfreundliche Gespräche zunächst einmal einzusteigen, aber mit vielleicht der Hoffnung, dass es Deals gibt. Dass das funktioniert, zeigt ja Kanada-Mexiko. Also USMCA bleibt mehr, also das US-Kanada-Mexiko-Abkommen, das bleibt ja mit ein paar Abstrichen aber doch in Kraft, sodass dort weiter der Handel mit null Zöllen fließt, sofern eben die Bedingungen dieses Abkommens eingehalten werden. Und das könnte man sich ja auch vorstellen, dass das generalisierbar ist mit Japan. Das ist vielleicht am einfachsten, aber warum nicht auch mit der Europäischen Union?
Der Paul Krugman hat ja in der New York Times ähnlich argumentiert wie Sie. Hat gemeint, wir wollen jetzt nicht wieder T-Shirts herstellen in Brooklyn wie früher. Die sollen in Bangladesch kommen. Hat aber dann einen Punkt gemacht, der, glaube ich, schon richtig ist. Dass er gesagt hat, wir brauchen natürlich bestimmte Industrien und Fähigkeiten wieder in den USA, gerade auch mit Blick auf Verteidigung. Wir haben es ja gesehen mit der Ukraine, dass da teilweise irgendwelche Rohstoffe für Munition nur in einer einzigen Fabrikation in Polen für die ganze NATO hergestellt wird. Wie ist denn die Antwort für so eine gezielte Reindustrialisierung in bestimmten Bereichen? Es ist ja offensichtlich nicht Zölle. Ist das dann so die Habeck'sche Subventionstüte? Oder was würde der Ökonom sagen, wie sollte man solche Probleme lösen?
Ja, jetzt reden wir von einer, Ökonomen würden sagen, von einer nationalen Sicherheitsexternalität. Ne? Also dass es eben bei bestimmten Dingen, wie offensichtlich bei Munition, notwendig ist, dass man eine eigene Produktion hat. Und wahrscheinlich ist das Allerbeste, mit Regulierung dafür zu sorgen, dass das so ist. Dass man einfach der Beschaffungsstelle der amerikanischen Streitkräfte vorschreibt, 40% oder 60% oder was auch immer dann die Zahl ist, der Munitionskäufe müssen aus amerikanischen Quellen sein. Das kann man wahrscheinlich bei solchen Dingen, die nationale Sicherheit betreffen, tun mit Regeln in der Beschaffung. Ja, da hilft auch, dass gerade im Bereich nationale Sicherheit auch das internationale Handelsrecht ja durchaus Ausnahmen zulässt. Ja, weil es ja klar ist, immer schon klar war, dass in diesen Bereichen die Länder sensible Punkte haben. Nicht? Also ich würde meinen, mit Regulierung geht da etwas. Wenn man jetzt an Medikamente denkt, ist das vielleicht ein bisschen schwieriger. Nicht? Wir haben den Vorschlag gemacht, schon vor geraumer Zeit, der sich aber jetzt ein bisschen auch konkretisiert hat im Nachdenken, dass es so etwas geben könnte wie Diversifizierungszölle. Ja, dass man sagt, wenn bei einem Wirkstoff, bei Penicillin, ein Land einen sehr, sehr hohen Anteil ausmacht der heimischen Nachfrage und eine Schwelle überschritten wird, dann ein Zoll draufgelegt. Das wäre so eine Art Stufenzoll, nicht? 0% bis vielleicht 30% des Imports aus einem Land kommen und dann springt da ein Zoll hinein, der vielleicht dann sogar noch steigen kann, wenn es 40%, 50%, 60% sind. Und man kann sich vorstellen, dass es Gleichgewichte gibt, wo diese Zölle nie bezahlt werden, weil in der Beschaffung von Penicillin mitgedacht wird, wenn ich alles auf eine Karte setze als Importeur, dann rechnet sich das nicht, weil dann laufe ich in diese Diversifizierungszölle hinein. Das kann man bei Produkten tun, die vielleicht nicht nationale Sicherheit sind, wo ich das mit Regulierung mache, sondern wo es einen Weltmarkt geben soll, Arbeitsteilung geben soll, aber wo man versucht, Abhängigkeiten nicht allzu groß werden zu lassen. Mit einer Ex-ante-Politik. Also nicht, wenn die Abhängigkeiten schon hoch sind, Zollhammer, sondern Ex-ante-Strukturen, die in der Beschaffung der Unternehmen in USA und in Europa Anreize schaffen, zu diversifizieren. Das wäre wahrscheinlich marktwirtschaftlich das beste Instrument.
Das finde ich eine sehr gute Idee. Jetzt will ich nochmal kommen auf das Thema andere Branchen, die man fördern möchte. Wir haben gerade gesagt, Sicherheit ist klar, Munition ist ja einfach. Es hat Krugman hat dann auch geschrieben, die wollte, naja, wir brauchen auch bestimmte technologische Fähigkeiten, um Cluster zu bilden à la Silicon Valley. Also dann sind wir wieder bei Industriestrategie. Ist das eine zulässige Antwort oder halten Sie davon gar nichts?
Also Industriestrategien, die gehen häufig auch schief. Und gerade in den USA sieht man ja, die USA sind ja bei sehr vielen Zukunftsprodukten Weltmarktführer. Ja, Silicon Valley funktioniert doch. Silicon Valley leidet ja überhaupt nicht darunter, dass die USA ein Leistungsbilanzdefizit hat. Ganz im Gegenteil, das Silicon Valley produziert ja Überschüsse. Im Dienstleistungshandel sind die Amerikaner ja Nettoexporteure. Nicht? Also mein Gefühl ist, dass eine vernünftige horizontale Industriepolitik darin besteht, dass man Innovationen zulässt und fördert, dass es Top-Universitäten gibt, dass man für Talent auf der ganzen Welt attraktiv ist. Das scheint mir günstiger zu sein für das Nutzen von solchen Agglomerationsvorteilen oder Größenvorteilen bei neuen Technologien, als wenn man sagt, wir schützen euch jetzt vor der ausländischen Konkurrenz durch Zölle, was ja am Ende immer auch dazu führt, dass das Ausland auch unfreundlicher wird, nicht? Und Silicon Valley, das nicht in Europa verkaufen kann, hätte einen Nachteil gegenüber den Chinesen. Nämlich, dann wären sie zurückgeworfen auf den eigenen großen amerikanischen Markt, aber der immer noch kleiner ist als der chinesische und würden verzichten darauf, dass sie ihre Modelle auch in Europa, im alliierten Asien etc. ausrollen können. Also ich glaube, da bin ich nicht beim Paul Krugman. Ich meine, dass man da bessere Strategien verfolgen kann als platte Zölle.
Das führt mich jetzt zum Ende. Dann fassen wir zusammen, Professor Felbermayr. Wir müssten Drohkulisse machen, um in Verhandlungen zu gehen mit Trump. Aber wir müssen einen Plan B haben, wo wir Sie gesagt haben, vielleicht haben wir ihn noch nicht. Der eigentlich ist im Prinzip, wir schaffen ganz viele Hemmnisse ab, wir legen Handelsabkommen auf den Tisch, wir lassen das Chlorhühnchen kommen, jetzt in Anführungsstrichen, und haben dann sogar den doppelten Nutzen, weniger Geld schlecht in den USA zu investieren. Plus mehr Wachstumspotenzial und mehr Investitionen und Konsum in Europa.
Ja, das haben Sie, finde ich, sehr schön zusammengefasst. Ja, ja. Natürlich, ich bin ein bekennender Freihändler. Insofern laufen Sie, ist das genau der Punkt. Man muss aber den Mut dazu aufbringen, nicht? Und diesen Mut hat Europa in den letzten 30 Jahren nicht gehabt. Lassen Sie uns hoffen, dass dieser Schuss vor dem Bug, der da gestern Abend passiert ist, dass der gehört wird in der Europäischen Union.
Das hoffen wir mal beide. Professor Felbermayr, vielen herzlichen Dank, dass Sie mich in Ihren engen Kalender gequetscht haben. Tolles Gespräch wieder und ja, hoffentlich bis demnächst mal wieder.
Danke, Herr Stelter. Alles Gute Ihnen.
Ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie teilen meine Auffassung. Es ist eine Bereicherung für den Sachverständigenrat, einen Experten wie Gabriel Felbermayr zu den Mitgliedern zu zählen. Ich bin gespannt, was wir in den kommenden Jahren dort noch alles lesen und hören werden. Das war es für heute. Das war BTO Refresh. Am kommenden Sonntag geht es weiter. Ich freue mich schon sehr drauf. Da reden wir nämlich über das Thema Vermögen, Vermögensverteilung, über Piketty und über bessere Alternativen zu Thomas Piketty. Eine sehr, sehr spannende Folge. Ich sitze bereits dran. In diesem Sinne, eine schöne Restwoche. Ihr Daniel Stelter.